Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Sieg für Chavez. Venezuela wählt wieder den Sozialismus und der Präsident bedankt sich überschwänglich.
A las mujeres de Venezuela, a los estudiantes, a los trabajadores.
Bei den Frauen, den Arbeitern, den Bauern, den Fischern, den Indios und, und. Dann Frieden für Mindanao. Die philippinische Regierung einigt sich mit den Moslem-Rebellen.
Ich muss sagen, ich bin nach wie vor skeptisch, dass es diesmal klappen sollte.
Sagt unser Experte. Und schließlich Florida, das Paradies der Alten.
I hate the snow and the ice and the cold and all that other stuff. No putting on boots.
Kein Schnee, kein Eis, keine Stiefel, aber ganz viele Stimmen, die bei der Präsidentenwahl Zünglein an der Wand spielen. Florida ist die letzte Station in unserer Serie über die Swing States in den USA. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Venezuela hat gewählt und deutlicher als von vielen erwartet erneut Hugo Chavez als Präsidenten bestätigt. Er erhielt 54% der Stimmen. Der bürgerliche Herausforderer Enrique Capriles erzielte immerhin ein ehrenvolles Ergebnis. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Hugo Chavez im Siegestaumel. Man kann es sich einfach machen bei der Suche nach Erklärungen für seine Wiederwahl und feststellen, dass die sogenannten Missionen seine ungebrochen hohe Popularität begründen. Die Missionen, das sind Sozialwerke der Regierung, welche die Armen Venezuelas direkt an den Öleinnahmen beteiligen. Es ist richtig, dass die sozial Schwachen materielle Vorteile daraus ziehen und dass Chavez sich damit eine politische Kundschaft erschlossen hat, die ihm blind vertraut. Hugo Chavez und seine Wähler, ein Herz und eine Seele. Meistens wird übersehen, dass auch eine immaterielle Ebene im Spiel ist, eine emotionale Ebene. Chavez hat die Anliegen der Armen zum zentralen Punkt seiner politischen Agenda gemacht. Vor ihm regierten und plünderten die Sozial- und Christdemokraten Venezuela ohne jede Sensibilität für die immer rascher verarmende Gesellschaft. Zuletzt, als 6 von 10 venezolanischen Familien hungerten oder kein Dach mehr über dem Kopf hatten, schlug die Stunde des gescheiterten Putschisten und Ex-Offiziers. Chavez wurde ganz demokratisch gewählt. Und bis heute hält ihm die Mehrheit die Stange. Seine Regierung werde in den nächsten 6 Jahren effizienter, besser werden, versprach der Staatschef in seiner Siegesrede. Es ist der wunde Punkt schlechthin. Die verstaatlichte Stromversorgung funktioniert miserabel, die Schwerindustrie ähnlich schlecht. Dazu importiert Venezuela heute doppelt so viele Lebensmittel aus dem Ausland wie 1998, als der Kommandante ans Ruder gekommen war. Die Quittung hätte schlimmer ausfallen können. Chavez ist wiedergewählt, aber der Chavismus verliert Wähler. Der Kommandante hatte sich vorgenommen, mit 70% Wähleranteil in seine 4. Amtszeit zu gehen, und dieses Ziel hat er verfehlt.
Ulrich Achermann. In Venezuela bleibt also alles beim Alten, oder doch nicht? Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an 2 Zellforscher. Ausgezeichnet werden der Brite Sir John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka. Yamanaka fand heraus, wie sich erwachsene Zellen mit genetischen Tricks in Stammzellen zurückverwandeln lassen, die jenen aus dem Embryo weitgehend gleichen. Gurdon hatte Jahrzehnte zuvor die theoretischen Grundlagen dazu geschaffen. Dank der Arbeiten der beiden Wissenschaftler hätten Lehrbücher umgeschrieben werden müssen, heißt es in der Würdigung des Karolinska-Instituts, welches die Preisträger ernannt hat. Die Euro-Finanzminister haben den neuen Euro-Rettungsschirm in Luxemburg aus der Taufe gehoben. Wesentliche Entscheidungen trifft künftig ein sogenannter Gouverneursrat, der sich aus den Finanzministern der 17 Euro-Staaten zusammensetzt. Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker sagte, die Euro-Länder seien entschlossen, Gefahren gemeinsam zu begegnen. Und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ergänzte, der neue ständige Rettungsschirm zeige, dass man Schritt für Schritt vorankomme. Das neue Rettungsinstrument löst den bereits bestehenden, zeitlich begrenzten Schirm ab. Zum ersten Mal besucht ein turkmenischer Präsident die Schweiz. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat Gurbanguly Berdimuhamedow im Landgut Lohn mit militärischen Ehren empfangen. Im Vordergrund der Gespräche stehen unter anderem die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder, wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mitteilt. Ein Teil der Gespräche im Gästehaus des Bundesrates sei auch der Menschenrechtspolitik gewidmet. Kritiker werfen dem umstrittenen Staatschef Berdimuhamedow vor, Menschenrechte zu missachten und Andersdenkende systematisch zu unterdrücken. Der britische Finanzminister George Osborne will erneut Sozialleistungen kürzen, um das Budget zu sanieren. Bis 2016 müssten bei den Sozialleistungen umgerechnet 15 Milliarden Schweizer Franken zusätzlich gestrichen werden, sagte Osborne am Parteitag der konservativen Partei in Birmingham. Osborne kündigte an, dass junge Arbeitslose womöglich weniger Zuschüsse fürs Wohnen erhalten würden. Auch beim Kindergeld für Arbeitslose sollen Abstriche gemacht werden. Einen Vorschlag der Liberaldemokraten, große Häuser verstärkt zu besteuern, wies der britische Finanzminister zurück. Die Führung der NAGRA wird ins Bundesamt für Energie zitiert. Verlangt werden Erklärungen zu einem internen Papier, das gestern publik wurde. Das Papier der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle erweckt den Eindruck, dass bereits entschieden ist, wo dereinst der Atomabfall entsorgt werden soll. Die Sache werde vermutlich Maßnahmen nach sich ziehen, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Energie. Zuvor wolle das Bundesamt den Verantwortlichen der NAGRA aber Gelegenheit geben, sich zu erklären. Immer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten über das Rentenalter hinaus. Der Trend zu Frühpensionierungen hat sich in den letzten Jahren abgeschwächt. Das zeigt eine Erhebung, die das Bundesamt für Sozialversicherungen bei rund 1300 Personen hat machen lassen. In den letzten 3 Jahren arbeitete gut ein Drittel der Männer und Frauen länger als bis zum Pensionsalter. Im Durchschnitt ließen sich Männer mit 64,1 Jahren und Frauen mit 62,6 Jahren pensionieren. Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung trinkt zu oft oder regelmäßig zu viel Alkohol. Das zeigen erste Resultate des Suchtmonitorings Schweiz. Demnach ist bei den älteren Schweizerinnen und Schweizern eher das chronische Trinken ein Problem. Bei den Jüngeren hingegen das gelegentliche Rauschtrinken. Die Resultate des Suchtmonitorings werden vom Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht. Das Monitoring erfasst seit 2011 den Drogenkonsum. Jährlich werden rund 11.000 Personen befragt zu ihrem Konsum von Alkohol, Tabak, Cannabis und anderen Substanzen. Das Wetter? Morgen gibt es im Norden zum Teil intensiven Regen, im Süden ist es oft bewölkt, aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen 16 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Hugo Chavez ist zum 4. Mal gewählt. Danke, mein geliebtes Volk, twittert der Präsident. Aber
ein gewisser Einschüchterungseffekt hat bei den Wahlen sicherlich auch eine Rolle gespielt,
sagt der Lateinamerika-Kenner Wolf Grabendorf. Dann, Angela Merkel reist nach Athen. Gut gemeint, aber ziemlich unwillkommen bei der Bevölkerung. Höchste Ehre für Klonpioniere. Der Nobelpreis für Medizin geht an 2 Stammzellenforscher. Frieden in Sicht. Auf den Philippinen soll es ein halbautonomes Mindanao geben. Und schließlich
Swing States, wo sich die US-Wahlen entscheiden.
Heute schauen wir vorbei in Florida. Es ist der Schlusspunkt unserer Serie. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Der rote Kommandante hat es wieder geschafft. Trotz schwacher Wirtschaft, hoher Inflation und grassierender Kriminalität ist Hugo Chavez zum 4. Mal als Präsident Venezuelas gewählt worden. Allerdings ist sein Stern im Sinken. Noch nie zuvor musste er derart um seine Macht zittern. Wolf Grabendorf lebt seit Jahrzehnten in Lateinamerika, unter anderem als Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung und als Korrespondent des ARD-Fernsehens. Ich habe ihn gefragt, wieso es Chavez selbst jetzt wieder gelungen ist, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.
Das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir einen Klassenwahlkampf hatten. Das heißt, 40% der Unterschicht der ärmeren Bewohner Venezuelas gelten als absolute Parteigänger von Chavez, weil sich ihre Lebensbedingungen in den letzten 14 Jahren nicht erheblich, aber doch etwas verbessert haben. Dass er darüber hinaus weitere 15% mehr Stimmen dazugewinnen konnte, hängt auch damit zusammen, dass viele Venezolaner eingeschüchtert waren von den möglichen Folgen eines Wechsels nach 14 Jahren Chavismo zu einer ideologisch völlig anders ausgerichteten Form von Regierung. Und da hat Chavez sehr stark dazu beigetragen. Er hat sozusagen das Chaos immer an die Wand gemalt, falls er verlieren würde. Also ein gewisser Einschüchterungseffekt hat bei den Wahlen sicherlich auch eine Rolle gespielt.
Heute weiß man, fast die Hälfte der Wähler hat genug von Chavez. Wird er da seinen bisherigen revolutionären Kurs ohne Abstriche weiterführen können?
Sein revolutionärer Kurs ist ja nur zum Teil umgesetzt worden. Chavez lebt von dem Diskurs, das heißt von der Vorstellung, eine andere Welt zu projizieren. Und vieles von dem, was er angesagt hat, ist nie passiert. Er hat natürlich verstaatlicht, er hat auch vor allen Dingen in der Pressegesetzgebung sich sehr stark gegen die privaten Medien durchgesetzt. All diese Dinge haben natürlich mit einer funktionierenden Demokratie sehr wenig zu tun. Andererseits hat er immer sehr pragmatisch in den Erdölverhandlungen und so weiter gezeigt, dass er nicht so ideologisch handelt, wie er spricht. Und insofern haben eben auch andere Teile der Bevölkerung durchaus ihren Anteil an der Umverteilung der enormen Erdöleinnahmen. Denn Venezuela lebt zu 90% aus den Erdöleinnahmen und ist in diesem Sinne ein typisches Scheichtum, würde man sagen, aber eben nicht im Mittleren Osten, sondern in Lateinamerika.
Mit Enrique Capriles von der geeinten Opposition sah es plötzlich so aus, als ob da eine Alternative möglich wäre. Capriles hat sofort seine Niederlage eingeräumt, er will weiterkämpfen. Aber hat er dafür denn jetzt noch genügend Anhänger?
Das wird sich in den nächsten Monaten schon, es dauert ja noch 3 Monate, bis sozusagen die neue Regierungszeit anfängt, herausstellen. Die Sorge von Capriles ist im Moment, dass die von ihm geeinte und auch sehr gut während des Wahlkampfes geführte Opposition eventuell zerfallen könnte angesichts der Aussichten auf weitere 6 Jahre Chavez. Andererseits sieht aber die Verfassung von Venezuela vor, dass wenn innerhalb der ersten 3 Jahre der neuen Amtszeit der Präsident sterben sollte, dass dann innerhalb von 30 Tagen eine Neuwahl ansteht. Und in dieser Neuwahl, da ist kein Zweifel dran, würde sicherlich Capriles gewinnen, denn Chavez hat in den eigenen Reihen keinerlei Nachfolger. Andererseits ist sicherlich der Punkt, der besonders Unsicherheit in die Bevölkerung hineinbringt, die Frage der Krankheit Chavez. Ob sein Krebs wirklich überwunden ist oder nicht, ist völlig unbekannt. Und in dieser Unsicherheit hat die Opposition viel bessere Chancen, als sie es jemals gehabt hat.
Venezuela hat riesige Ölvorkommen. Trotzdem ist das Land in der Krise. Es ist hoch verschuldet. Die Inflation ist gewaltig, die Kriminalität auch. Wo muss Chavez jetzt ansetzen in der Zukunft?
Er muss vor allen Dingen ansetzen in der Sicherheitsfrage. Die Kriminalität, besonders in Caracas, aber auch im Rest des Landes, ist so enorm angewachsen, dass damit er in irgendeiner Art und Weise fertig werden muss, weil ihm das persönlich auch angelastet wird. Denn er kommt aus dem Militär. Er ist ein Mann, der mit Sicherheitsfragen umzugehen versteht. Und insofern wird ihm das sozusagen als Unfähigkeit auch unterstellt, dass er in dem Bereich nicht besser regieren kann.
Chavez ist nun für weitere 6 Jahre gewählt. Kuba und Nicaragua können also aufatmen. Sie bekommen weiterhin Öl zu Superkonditionen. Aber was bedeutet der linke Sieg in Venezuela denn für das übrige Lateinamerika?
Hier ist es besonders wichtig, das im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen im Nachbarland Kolumbien zu sehen. Es war ganz offensichtlich, dass der Präsident Kolumbiens Santos, der in diesen schwierigen Friedensverhandlungen mit der Guerilla steht, sehr froh ist, dass Chavez nicht abgewählt worden ist. Denn Chavez hat beim Zustandekommen dieser Friedensverhandlungen eine ganz entscheidende Rolle gespielt. In allen großen Presseorganen der Region hat diese Wahl als Entscheidungswahl, als eine Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Vorstellungen, wie man eine Gesellschaft regieren sollte, eine enorme Rolle gespielt. Und es ist kein Wunder, dass nicht nur Kuba und Bolivien, die natürlich sehr eng mit Chavez verbunden sind, sondern auch Ecuador und Argentinien unter den ersten Gratulanten für Chavez waren.
Das war Wolf Grabendorf. Er lebt seit Jahrzehnten in Lateinamerika. Zurzeit arbeitet er für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr je zur Hälfte nach Japan und nach England. John Gurdon und Shinya Yamanaka erhalten den begehrten Preis für ihre Beiträge zur Stammzellenforschung. Mit dem Preis verknüpft ist auch die Frage, wie sich die Forschung im Spannungsverhältnis zwischen Hoffnungen und ethischen Bedenken verhalten soll. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
John Gurdon legte den Grundstein für die Stammzellenforschung schon 1962, als knapp 30-Jähriger. Er klonte das erste Tier, einen Frosch, aus einer ausgereiften Körperzelle. Damit bewies Gurdon, dass jede Körperzelle in einem erwachsenen Organismus den intakten Bauplan für den gesamten Körper enthält. Auf diesem grundlegenden Wissen beruht die heutige Stammzellenforschung. Eine Forschung, die durch den zweiten Preisträger, den Japaner Shinya Yamanaka, vor 6 Jahren eine überraschende Wendung genommen hat. Yamanaka gelang es nämlich, Körperzellen zu Stammzellen umzuwandeln, sie quasi in einen Urzustand zurückzuversetzen. Das bedeutet, dass keine Embryonen mehr zerstört werden müssen, um an die Alleskönner Stammzellen zu gelangen. Aus ethischer Sicht ist das ein enormer Vorteil. Ein Vorteil im Vergleich zu den sogenannten embryonalen Stammzellen, die bis zu Yamanakas Durchbruch als Hoffnungsträger galten. Für deren Herstellung aber Embryonen zerstört werden. Jörg Halter, Mediziner an der Universität Basel, sagt:
Bei der Arbeit mit embryonalen Stammzellen ist immer ein Embryo beteiligt, das heißt letztendlich ein ungeborenes Leben, der selbst nicht seine Zustimmung äußern kann. Dieser Aspekt fällt weg, wenn man mit Zellen arbeiten kann, die entweder von gesunden Spendern oder gar von Patienten selbst stammen.
Und genau das ist der Fall dank der Forschung von Shinya Yamanaka. Alles, was es braucht, sind etwa Hautzellen, die genetisch manipuliert werden. Embryonen sterben keine. Dieser ethische Vorteil macht die Yamanaka-Stammzellen, die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, kurz IPS, denn auch zu gefragten Forschungsobjekten. Yves Barth vom Biozentrum an der Universität Basel sagt:
Nicht nur Grundlagenforscher, aber auch die Industrie interessiert sich zunehmend dafür. Das weiß ich, weil ich in Basel bin und Kontakte mit den Firmen habe. Und ich weiß, dass das Gebiet, und das war auch so zu erwarten, immer weiter expandiert.
Verwendet werden die IPS-Zellen aber ausschließlich im Labor und nicht etwa am Patienten. An den IPS-Zellen lassen sich Krankheiten besonders gut studieren. Auch Medikamente lassen sich an diesen Zellen testen. In weiter Ferne jedoch ist die sogenannte Zelltherapie, also die Idee, dass man jedes beliebige kranke Gewebe oder Organ, sei es das Herz oder das Rückenmark, mit Stammzellen verjüngen könnte. Stammzellen als Jungbrunnen sozusagen, so lautete vor allem in den Anfängen die großmundige Versprechung der Wissenschaft.
Alle haben diese möglichen Anwendungen im Kopf und das ist richtig und wichtig, aber das wird noch viele Jahre dauern, glaube ich.
Der Nobelpreis für die IPS-Zellen zeigt, die Stammzellenforschung ist noch immer weit weg davon, die großen Hoffnungen zu erfüllen, die seit gut 10 Jahren in sie gesetzt werden. Gleichzeitig sind aber auch die ethischen Bedenken etwas entschärft worden. Nach großer Aufregung und heftigen Diskussionen hat die Stammzellenforschung sozusagen zur Normalität gefunden.
Das war ein Beitrag unserer Wissenschaftsredaktorin Odit Frey. Es ist 18 Uhr und bald 20 Minuten, Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit der Hoffnung auf ein bisschen Frieden in Mindanao und blauem Himmel und sonnigen Alpen in Florida. Zuerst aber nach Griechenland. In den Schuldenländern der EU ist sie das Feindbild schlechthin, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Morgen reist sie zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Eurokrise nach Griechenland. Merkel will mit ihrem Besuch die griechische Sparpolitik unterstützen. Dabei hofft die Regierung in Athen, sie erhalte mehr Zeit für ihre Reformen und mehr Geld. Die Bevölkerung ist da wesentlich skeptischer. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Pandellis Economou, ein gepflegter älterer Herr in Anzug und Krawatte, steht vor einem Zeitungskiosk in der Athener Innenstadt und guckt sich die Schlagzeilen der Zeitungen an. Überall nur ein Thema, Merkel und ihr Besuch in Athen. Der 80-Jährige weiß nicht so recht, was er von diesem Besuch halten soll.
Warum kommt sie denn hierher? Können sie ihre Verträge nicht in Deutschland unterzeichnen? Muss sie jetzt hierher kommen?
Man sagt, sie sei diejenige, die alles bestimmt. Ach, das gibt bestimmt Ärger. Er schüttelt den Kopf und geht weiter. Tatsächlich sind die meisten Griechen nicht sehr gut, auf die deutsche Bundeskanzlerin zu sprechen. Denn sie machen Angela Merkel verantwortlich für die harten Sparauflagen, die Griechenland erfüllen muss. So auch diese Frau. Sie sitzt ein paar Schritte weiter in einem Café und genießt zusammen mit einer Freundin das schöne Wetter. Beim Namen Merkel verliert sie die Fassung. Wir haben schon so genug Probleme. Es ist eine große Provokation, dass sie es wagt, hierher zu kommen. Und unsere ganzen Politiker, die gehorchen ja nur. Sie kommt bestimmt nicht zum Guten. Was will sie? Dass wir sogar die Luft, die wir atmen, verkaufen sollen? Auch auf dem Campus der Athener Universität ist Merkels Besuch Gesprächsstoff. So auch für den 23-jährigen Thomas und seine Freunde. Zwar möge auch er die deutsche Kanzlerin nicht sonderlich, aber er habe Verständnis für ihre harte Linie, sagt er.
Ich glaube, die Merkel für die Germanie ist ein sehr guter Politiker.
Also für ihr Land ist Merkel eine sehr gute Politikerin. Auch wenn das nicht immer das Beste für den Traum vom vereinten Europa ist. Sie macht aber eine Politik, die gut für Deutschland ist. Sie ist halt eine deutsche Politikerin und keine Griechin. Und sie versucht, das griechische Problem mit einer innenpolitischen Sichtweise zu lösen. Das findet auch seine Kollegin Maria. Alles auf Merkel zu schieben, sei nichts weiter als die einfachste Lösung, sagt sie. Die harten Sparmaßnahmen sind zwar unfair, denn die Fehler haben vor allem unsere Politiker gemacht, aber dieser Hass auf die Person Merkel ist wirklich sinnlos. Statt eine Person für unsere Misere verantwortlich zu machen, sollten wir lieber gucken, welche Verantwortung wir Griechen für unsere Lage haben. Ganz anders der 20-jährige Iasonas. Hätte er die Möglichkeit, mit der deutschen Kanzlerin zu reden, würde er ihr Folgendes mit auf den Weg geben, sagt er. Es wäre besser, wenn Merkel da bleiben würde, wo sie ist. Für mich ist sie eine Eroberin, die ins eroberte Land kommt, um zu kontrollieren, wie alles vorangeht. Deswegen werde ich selbstverständlich auch zur Demo gehen. Ich sehe es als meine Pflicht an.
Auf offene Arme kann Angela Merkel in Athen also nicht hoffen. Vielmehr werden sie rund 7000 Polizisten vor wütenden Griechen schützen müssen. Deshalb die Frage an Kaspar Selg in Berlin. Weshalb traut sich Angela Merkel so lange nach dem Ausbruch der Krise doch noch in die Höhle des Löwen?
Das fragen sich viele hier, um nicht zu sagen fast alle. Die FAZ kommentiert heute Morgen ausdrücklich, es bleibe Merkels Geheimnis, was sie mit diesem Besuch zum jetzigen Zeitpunkt noch glaube, erreichen zu können. Offiziell heißt es hier, es solle ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Man wolle Griechenland auf seinem enorm schwierigen Weg unterstützen. Und im Übrigen, sagte der Regierungssprecher heute Morgen, sei es ganz einfach, Frau Merkel sei von Ministerpräsident Samaras bei seinem Besuch hier in Berlin eingeladen worden. Sie habe diese Einladung höflicherweise auch angenommen und jetzt habe sich eine Gelegenheit ergeben.
Merkels Koalitionskollegen, aber auch Wirtschaftsexperten geben ihr eine Fülle von Ratschlägen mit auf den Weg. Der Tenor aber ist immer derselbe. Ja, nicht einbrechen, ja, keine Geschenke mitbringen. Wird sich die Kanzlerin daran halten?
Weitgehend ja. Sie wird sicher zwei der drei griechischen Hauptforderungen nicht oder noch nicht erfüllen. Das ist zum einen die Zusage für weitere Milliardenhilfen. Da will Ministerpräsident Samaras so schnell wie möglich, möglichst morgen schon, eine Zusage haben. Das wird Frau Merkel kaum machen. Sie will zuerst den Troika-Bericht abwarten, genau wie das alle anderen Euro-Regierungen auch wollen. Zweitens ist die Forderung nach mehr Zeit für Reformen. Das wird sie auch kaum jetzt schon unterstützen. Auch das nicht, ohne dass sie den Troika-Bericht gesehen hat. Da wollen sich die Euro-Länder zuerst untereinander absprechen. Da bleibt als drittes die Bitte um ein klares Bekenntnis zum Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Damit dürfen die Griechen rechnen. Das wird sie erneut sagen, das wird sie sicher deutlich sagen. Das hat man aus den Vorinformationen hier schon heraushören können.
Deutschland hat in der Vergangenheit Griechenland praktische Hilfe angeboten, etwa Beamte, die zeigen sollen, wie man die Verwaltung effizienter gestalten könnte. Was weiß man eigentlich über diese Einsätze und werden sie von den Griechen überhaupt angenommen?
Es gab im Februar ein Angebot des deutschen Finanzministeriums, Griechenland zu helfen beim Aufbau einer effizienten Finanz- und Steuerverwaltung. Da haben sich, so liest man auch schon, 160 deutsche Beamte freiwillig für diesen Einsatz gemeldet. Dieses Angebot hat Griechenland aber abgelehnt mit der Begründung, das wäre eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Es gab auch eine Initiative, Investitionen anzuregen, deutsche Unternehmer nach Griechenland zu bringen. Da ist Wirtschaftsminister Rösler schon mal nach Athen geflogen. Und es gibt EU-Hilfsprogramme, bei denen auch deutsche Experten beteiligt sind. Aber darüber hinaus ist mir hier nichts bekannt.
Für viele Griechen ist Angela Merkel eine gnadenlose Machtpolitikerin, der die Leiden der Bevölkerung egal ist, die hart auf dem Sparkurs beharrt. Wird Merkel da die Griechen von ihrer Linie zu überzeugen versuchen?
Das wird sie versuchen müssen wahrscheinlich, aber das wird wahnsinnig schwierig zu diesem späten Zeitpunkt. Und das ist ja auch die Kritik der Opposition hier. So ein Besuch bei den geplagten Griechen, auch konkretere Hilfe, Investitionsprogramme, oder eben nur schon zeigen, dass man versteht, was da an unglaublichen Zumutungen an das griechische Volk gestellt werden. Das alles sei sinnvoll, aber das alles hätte vor 2-3 Jahren kommen müssen, nicht erst jetzt. Merkels Schritte seien nicht einfach falsch, aber sie seien viel zu spät. Und diese Verspätungen kämen Europa und Deutschland sehr teuer zu stehen. Also sie wird das sicher versuchen, aber ob das gelingt, ist sehr, sehr fraglich.
Das waren Einschätzungen von Deutschland-Korrespondent Kaspar Selig in Berlin. Es ist einer der ältesten Konflikte in Südostasien und zehntausende Menschen hat er das Leben gekostet. Nun wollen die philippinische Zentralregierung in Manila und die Moslemrebellen im Süden endlich Frieden schließen. Gestern haben sie ein entsprechendes Rahmenabkommen unterzeichnet. Aber es ist nicht der erste Versuch, den jahrzehntealten Streit um mehr Autonomie zu beenden. Ich habe deshalb den Philippinen-Experten Rainer Werning gefragt, was spricht denn dafür, dass es diesmal klappt?
Ich muss sagen, ich bin nach wie vor skeptisch, dass es diesmal klappen sollte. Denn immer dann, zumindest ist das eine Lehre aus der Geschichte, immer dann, wenn man sehr nah an einem Friedensabschluss war, sogar Friedensabschlüsse unterschrieben hat, wie 1976 und 1996, war die Euphorie sehr groß. Aber dennoch hatte die Zivilbevölkerung alsbald gute Gründe, tiefer in Deckung zu gehen. Und mir scheint, ein wichtiger Punkt ist der, es sind im nächsten Jahr wieder Wahlen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, die Verhandlungsführer der Moro Islamic Liberation Front kommen sozusagen in die Jahre. Und wenn man 16 Jahre lang verhandelt hat mit ein und derselben Regierung über ein Rahmenabkommen zum Frieden, was ja noch längst kein Friedensabkommen ist, so ist doch Skepsis eigentlich geboten.
Sie haben von der Zivilbevölkerung gesprochen. Meinen Sie jetzt die muslimische im Süden, in Mindanao, oder die Mehrheit, die katholisch geprägten Filipinos?
Nein, das betrifft hauptsächlich die Situation in Mindanao. Aber wenn wir über Mindanao, den Süden, reden, so muss man sich vorstellen, ist das wie ein Leopardenfell. Das war früher mal um 1900 mehrheitlich fast 100% bewohnt von Moros oder Muslimen oder den Lumat, den indigenen Bevölkerungen. Aber man kann sagen, es ist eine fatale Verkettung von externem Kolonialismus und interner Kolonisierung, dass sich dort die demografischen Verhältnisse völlig gewandelt haben. In vielen Regionen sind die Muslime, selbst im Süden, in der Minderheit. Und das macht die Situation halt ziemlich prekär, weil viele Regionen, die hauptsächlich von in den letzten 3 oder 5 Jahrzehnten zugewanderten Siedlern, sehr stark betonen, nein, sie haben dieses Land kultiviert, das sei ihr Land. Und das ist einer der Hauptgründe der andauernden Konflikte. Und das hat immer dazu geführt, dass bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Antagonisten die Zivilbevölkerung, das betraf sowohl Muslime wie Christen als auch Mitglieder der indigenen Bevölkerung, immer buchstäblich in die Schusslinie gerieten. Allein 2008, als man sehr nahe einem ähnlichen Abkommen war, wurde es in letzter Minute ausgehebelt vom Obersten Gerichtshof der Philippinen. Und die Folge war, dass zum Jahresende 2008 und 2009 nach sehr konservativen Schätzungen 750.000 Menschen wieder auf der Flucht waren und als sogenannte Binnenflüchtlinge benannt wurden.
Lange Zeit wollten die Rebellen ja einen eigenen Staat. Jetzt heißt es, es soll einen halbautonomen Status geben und die Einkommen aus Öl- und Gasvorkommen zum Beispiel oder von den Steuern, die sollten gerecht verteilt werden. Sieht das nicht nach einem idealen Kompromiss aus?
Ich weiß nicht, ob nach einem idealen Kompromiss, aber recht haben Sie in dem Sinne, dass eine Kehrtwende der aktuellen Führung der Moro-Islamischen Liberation Front vollzogen wurde, nämlich im August 2011 die MILF erstmalig offiziell abrückte von allen Konzepten, die irgendwie nach Unabhängigkeit, Selbstständigkeit aussahen und das Konzept annahmen eines Sub-State. Das heißt, ein Substate ordnet sich natürlich dem Zentralstaat unter. Und das genau ist die Krux, die dazu geführt hat, dass letztendlich die beiden anderen vorangegangenen großen Friedensverhandlungen daran scheiterten, dass immer wieder radikalere Organisationen dann sagten, ja, ihr habt euch letztendlich eingelassen darauf, die staatliche Souveränität und nationale Integrität der Republik der Philippinen anzuerkennen, das entspricht nicht unserem langjährigen Ideal, einen Bangsamoro-Staat aufzubauen.
Sie sind insgesamt skeptisch, dass es wirklich zu einem Friedensvertrag kommt. Was müsste denn der nächste Schritt sein auf diesem Weg, wenn es wirklich beide Seiten ernst meinten?
Das Problem in der Vergangenheit und auch jetzt ist, dass unter Kombattanten verhandelt wurde. Die letzten Jahre ist zumindest ein Einbezug internationaler Mediatoren und Vermittler, unter anderem auch der in Genf ansässigen Humanitarian Dialogue Organisation oder auch Regierungen wie Brunei, Japan und Libyen haben sich da aus dem Fenster gehängt, ebenfalls EU-Beobachter. Das ist schon mal ein Schritt. Aber was unbedingt einbezogen werden muss, sind auch Vertreter, die die Belange der indigenen Bevölkerung mit berücksichtigen.
Das war Rainer Werning. Er ist Dozent an der Universität Bonn und hat etliche Bücher über Südostasien verfasst. Viel Sonne, ein warmes Klima, kein Wunder, verbringen viele Menschen in den USA ihren Lebensabend in Florida. Fast ein Fünftel der Bevölkerung ist 65 oder älter, deutlich mehr als im Landesdurchschnitt. Die über 65-Jährigen interessiert es besonders, wie Barack Obama oder Mitt Romney die Sozialwerke und das Gesundheitssystem ausgestalten wollen. Und beide Kandidaten buhlen im Swing State Florida um die Stimmen der Alten. Die Meinungen sind geteilt, auch in der Alterssiedlung Timber Pines, die Beat Soltermann besucht hat für uns.
Als erstes begeht der Gast aus der Schweiz einen Fehler. Er hält in der falschen Fahrspur vor der Barriere, in der für Bewohner, nicht in jener für Besucher. Fahren Sie gefälligst zurück und spuren Sie richtig ein, bellt der Wachmann, der in einem Häuschen sitzt und die Barriere bedient. Er entscheidet, wer in die Alterssiedlung Timber Pines darf und wer nicht. Nachdem ich richtig eingespurt bin und er meine Personalien überprüft hat, darf ich.
Welcome to Timber Pines and welcome to my home. Come on in.
Thank you.
Viel freundlicher dagegen die Begrüßung durch Danny Fisher. Wir haben uns in seinem Haus verabredet. Es steht in der Mitte von Timber Pines, einer riesigen grünen Gartenanlage mit See und Golfplatz und Häuschen für rund 7000 Bewohnerinnen und Bewohner. Alle sind 55 Jahre alt oder älter. Hier leben keine Familien mit Kindern, nicht erlaubt, laut Reglement. Danny führt mich in sein Haus, wo drei weitere Leute auf mich am Frühstückstisch warten. Seine Frau Sherry und ein befreundetes Ehepaar, John und Jeannie Severs, alle 70 Jahre alt.
We happened when we came in through the gate, we thought we had hit Shangri-La. And we love it here. It's absolutely gorgeous here.
Als wir zum ersten Mal hierher kamen, da dachten wir, das ist ein utopisch schöner Ort, erzählt Danny, der früher im Druckereigeschäft tätig war. Er gießt Kaffee in seine Tasse. John, früher Highschool-Lehrer, verbringt den Tag mit Golf und Tennis. Schade sei einzig, sagt er, dass die Leute hier alle dieselbe Hautfarbe hätten.
This is the whitest community I've ever lived in.
Das sei die weißeste Gegend, in der er je gelebt habe. Tatsächlich findet man in der Anlage keine African Americans und keine Hispanics. Sogar die Gärtner, die in Florida oft aus Lateinamerika stammen, sind weiß. Der Wachmann, auch er, weiß. Das sei Zufall, betonen die Gastgeber, aber dennoch schade. Dennis Frau Sherry sagt, Timber Pines habe dafür im Gegensatz zu Rochester, New York, wo sie früher lebten, einen großen Vorteil. Das Wetter.
I hate the snow and the ice and the cold and all that other stuff. No putting on boots.
Oh, yes. Hier gibt's keinen Schnee, kein Eis, keine Kälte. Dann wird Jeannie Severs, Johns Gattin, ernst.
Because we were born and grew up and worked during a time when companies paid pensions, school districts paid pensions, and you were secure in knowing you were going to have your Social Security and your Medicare. We can live like this.
Sie könnten sich das Leben in Timber Pines nur leisten, weil sie in einer Zeit gelebt hätten, in der die Firmen großzügig Geld in die Pensionskassen einzahlten und in der die staatlichen Sozialwerke noch nicht zur Disposition gestanden hätten.
Our children are going to have a different world.
Yes, they are.
If the Republicans gut Medicare and Social Security as they are
want to do.
Eager to do.
Falls die Republikaner an die Macht kämen und ihre Pläne umsetzten, würde die nächste Generation den Lebensabend nicht mehr so unbeschwert verbringen können, glaubt Jeannie Severs. Die Severs sind wie die Fishers Demokraten. Danny Fisher leitet sogar den Demokratenclub von Timber Pines. Mit Romney und dessen Vize Paul Ryan haben sich die Reform der Sozialwerke auf die Fahne geschrieben. Da die Menschen auch in den USA immer älter werden und mit den Babyboomers auf einen Schlag viel mehr Leute Anrecht auf eine Rente und auf Sozialleistungen haben, droht in ein paar Jahren das Geld auszugehen. Während Obama bis jetzt wenig Konkretes zur nachhaltigen Sanierung der Sozialwerke vorgeschlagen hat, wollen Romney und Ryan das Rentenalter erhöhen und die staatliche Gesundheitsvorsorge für Alte, das sogenannte Medicare-Programm, teilprivatisieren. Die heutigen Senioren wären von den Änderungen nicht tangiert, betonen sie. Doch so sicher sind die Demokraten am Frühstückstisch nicht. Sherry schlägt deshalb vor, die Reichen sollten viel mehr in die Sozialwerke einbezahlen. So ließe sich ein Leistungsabbau verhindern. Ihr Mann Danny sieht das gleich. Klar, ruft er, es brauche Reformen.
Do we need increased taxes? You betcha. Do we need to make cuts? You betcha. But we have to sit down at the table and figure out what's the best way to go. Not just take a meat axe approach and just throw it at it. That's what we're going to do. That won't work.
Aber es brauche nicht nur Leistungskürzungen, sondern auch Steuererhöhungen. Szenenwechsel. Im Country Club von Timber Pines spielt die Musikanlage die besten Hits der 80er Jahre. An einem der Tische sitzen zwei Republikaner, beide im Rentenalter. Einer von ihnen ist Nick DiNinni, 80, Chef der Republikaner von Timber Pines. Er strahlt.
I'm from Pennsylvania originally and I moved around the country in my business. I was in the insurance business and I've been here 15 years and I'm having a ball in Florida.
Er stamme aus Pennsylvania und sei im Versicherungsgeschäft tätig gewesen, erzählt er. Seit 15 Jahren lebe er hier, er habe großen Spaß. Den hat auch sein Parteikollege Jerry Lebo. Er ist noch etwas verschwitzt von der letzten Runde Golf. Spaß haben und das Rentnerleben genießen. Darin sind sich die Bewohner von Timber Pines parteiübergreifend einig. Geht's aber um Politik, gehen die Meinungen rasch auseinander. Die Demokraten, sagt Nick, würden die Augen vor der Realität verschließen.
We have to deal with their entitlements program. We're not going to do away with what seniors are getting. That's for sure. But we do have to deal with it because it's a tremendous burden on our budget.
Wir müssen die Leistungen für künftige Senioren kürzen. Wir können das nicht mehr finanzieren. Das Budget sei schon jetzt dunkelrot. Romney und Ryan hätten die richtigen Ideen. Gut sei, dass die Leistungen der heutigen Rentner nicht tangiert würden. Denn freiwillig auf einen Anteil zu verzichten, steht für Nick außer Diskussion.
I earned it, yes. I worked all my life, worked very hard, and I think I'm entitled to what I'm getting.
Er habe sein ganzes Leben gearbeitet, er habe diese Leistungen auch verdient. Auch Jerry Lebo, 77, betont, es brauche Einschnitte für künftige Rentner.
First priority in my opinion is to cut back and control the entitlement programs. You can't.
Man müsse nicht alles kürzen, aber es gehe auch nicht so weiter wie bis jetzt. Denn bekomme man das Budgetdefizit und die Schulden nicht in den Griff, drohe noch viel größeres Unheil.
And some of it has to go to paying down our debt.
Jerry ist auch gegen Obamas Gesundheitsgesetz. Als Pensionär ist er zwar durch Medicare versichert, aber er fürchtet, dass sich das neue Gesundheitsgesetz auch negativ auf Medicare auswirkt. Man werde aus weniger Medikamenten auswählen können, behauptet er. Der Hausarztjob würde unattraktiver, es drohe ein Ärztemangel. Nick Dinini wird die Diskussion zu detailliert. Der Mann mit der großen Brille liebt's grundsätzlicher.
When Romney becomes president, we will get rid of Obamacare, period. After we get rid of Obama, send him back to Chicago where he belongs.
Wenn Romney Präsident ist, sind wir Obamacare los. Punkt. Und dann werden wir Obama los. Dann schicken wir ihn zurück nach Chicago, wo er hingehört, sagt er zum Schluss. Die Republikaner im Country Club und die Demokraten am Frühstückstisch. Beide machen sich Sorgen um die Zukunft der Sozialwerke. Mit ihrer Wahl am 6. November werden sie und die übrigen Rentnerinnen und Rentner in Florida maßgeblich entscheiden, welcher Kandidat und welche Lösungsrezepte gewinnen werden.
Bert Soltemann war für uns unterwegs in der Alterssiedlung Timber Pines in Florida. Wenn Sie die ganze Serie nochmal nachhören möchten, dann finden Sie die zu den Swing States auf unserer Website drs.ch. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin für die Nachrichten. Christian Lüscher am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.